Einfach glauben, der Podcast, der dir genau dabei hilft. Mein Name ist David Brunner und ich freue mich, dass du mit dabei bist. Wir leben heute in den Gräben der Pandemie. Viele fühlen sich nach wie vor ungerecht behandelt und befürchten, dass es ihnen künftig ähnlich ergehen könnte. Der öffentliche Diskurs ist im Mark erschüttert. Anstatt im Gespräch ins Miteinander zu finden, werden mehr und mehr Mauern gebaut, hinter denen sich bloß noch jene unterhalten, die ohnehin ein und derselben Meinung sind. Dies hat Folgen für andere wichtige Debatten, die in unserer Gesellschaft geführt werden sollten. Die Verschlechterung von Diskursen setzt sich ungehindert fort, selbst da, wo es gar nicht mehr um die Pandemie geht, als hätte die Gesellschaft die gemeinsame Sprache verlernt. Und damit herzlich willkommen zur Folge Corona und Kirche, alles wieder gut? Fragezeichen. Was ich dir eben vorgelesen habe, ist ein Zitat aus dem Buch Angst, Glaube, Zivilcourage. Folgerungen aus der Corona-Krise. Das Buch ist im Mai im Brockhaus Verlag erschienen und ich habe dazu schon vor 2-3 Wochen eine Rezension geschrieben, die ich jetzt parallel zu diesem Podcast veröffentliche. Dieses Buch hat eine Geschichte, es ist in einem anderen Verlag in etwas anderer Form schon einmal publiziert und dann wieder depubliziert worden, was in der Geschichte dieses Verlages einmalig war zu dem Zeitpunkt und auf all das gehe ich in meiner Rezension auch ein. Also ein sehr, sehr interessantes Buch. Und das Zitat, das ich dir eben vorgelesen habe, drückt im Prinzip gut aus, wie ich unsere gesellschaftliche Situation wahrnehme. Und jetzt fragst du dich vielleicht, stopp mal, bin ich jetzt in so einem gesellschaftspolitischen Podcast gelandet? Nein, denn die Frage heißt ja Corona und Kirche. Und mir geht es auch nicht nur um das Verhalten von Kirche in Corona-Zeiten, darauf komme ich aber auch, sondern wie wir als Christen damit umgehen, was sozusagen erwachsen ist aus dieser Zeit. Und das sind nämlich eben genau die Dinge, die dieses Zitat ausdrückt. Ich nehme das auch so wahr, dass wir in einer Gesellschaft leben, die immer mehr gespalten ist. Wenn du Diskussionen führst, online ist es noch krasser als offline, da nehme ich zumindest wahr, dass die Positionen immer mehr gegensätzlich sind, dass schwarz-weiß gedacht wird, dass es kaum ein Dazwischen gibt, ich nehme den anderen oder mal die Sicht des anderen ein, sondern da wird sehr viel einfach nur dagegen gehalten und gar nicht gehört, was der andere sagt. Auch in anderen Bereichen, die Corona oder die Pandemie überhaupt nicht betreffen, zieht sich das meiner Wahrnehmung nach seit der Corona-Pandemie, jetzt sage ich mal zumindest, verstärkt durch. Das war sehr wahrscheinlich davor auch schon so, aber die Corona-Zeit hat es nochmal verstärkt. Und also ich gehe jetzt mal davon aus, dass du im Jahr 2020 schon auf der Welt warst, vor 5 Jahren, sonst würdest du den Podcast auch nicht hören, aber ich rede eben genau von dieser Zeit, also das, was man oft nur noch als Corona oder Corona-Zeit nennt, die Zeit der Pandemie, die im Februar, März 2020 so richtig begonnen hat, mit allen Folgen, auf die ich gleich noch zu sprechen komme. Und welche Rolle spielt die Kirche dabei? Dazu komme ich in diesem Podcast, aber ich spoiler schon mal so ein bisschen und sage, gemessen an dem Schaden, der meiner Meinung nach durch Kirchenleitung und Kirchen über die Gesellschaft und über einzelne Personen gekommen ist und vor allem auch über Kirchengemeinden, finde ich es erstaunlich ruhig in der Kirche, wenn es ums Aufarbeiten von Corona geht. Aber warum gerade jetzt dieser Podcast? Das hat eigentlich ein sagen wir es anders. Beschäftigt hat mich das schon lange, dass ich dachte, Mensch, sag mal, ist eigentlich alles wieder gut, es redet keiner mehr drüber und man könnte ja meinen, ja, wenn keiner mehr drüber redet, ist wieder alles gut. Aber ich habe halt eher den Eindruck schon immer gehabt in letzter Zeit, dass die Dinge eher so unter den Teppich gekehrt werden. Und habe dann auf dem Flug in den Urlaub im Sommer den Podcast, die 100. Folge des Podcasts Church and Coffee gehört mit Emanuel und Priscilla, also verlinke ich dir auch in den Shownotes. Ich habe ab und zu schon mal von ihnen erzählt. Ich finde es einen mega erfrischenden Podcast. Die beiden machen eigentlich Ähnliches wie ich, greifen Dinge auf, die einfach so in der christlichen Bubble unterwegs sind. Sie sind zu zweit, ergänzen sich, finde ich, mega und sind halt auch total entspannt. Ich war ja schon mal bei ihnen zu Gast, auch im Podcast. So ein bisschen kenne ich sie auch. Das ist einfach cool. Also einfach zwei coole Typen. Deswegen empfehle ich dir den Podcast Church and Coffee sowieso ohnehin. Mega also abonniere ihn und hör dir jede Folge an. Und sie haben in der 100. Folge, die sie hatten, so ein bisschen zurückgeblickt auf ihren Podcast. Und an einer Stelle hat dann Emanuel auch gesagt, ich glaube, Priscilla hat ihn gefragt, so was wird er anders machen? Oder gibt es Dinge, wo er jetzt anderer Meinung wäre oder die Dinge zumindest anders benennen würde? Und da hat er eben auch die Corona-Pandemie genannt. Und dass er manches, jetzt gebe ich es in meinen Worten wieder, bitte hört ihr den Podcast an, lieber Emanuel, liebe Priscilla, ich will euch auch nicht Unrecht tun, aber Emanuel, ich habe es so im Ohr, dass er meinte, er würde manches noch deutlicher formulieren und sagen. Nun, und dann hat mich der Podcast einfach nicht losgelassen und dieser Gedanke. Und ich habe dann, also wir waren dann 10 Tage im Urlaub, dann hatte ich, als wir zurückkamen, noch ein paar Tage Urlaub und habe eben das eben zitierte Buch Angst, Glaube, Zivilcourage, Folgerung aus der Corona-Krise ohnehin schon bei mir liegen gehabt, weil ich es für meinen Blog lesen und rezensieren wollte. Und dann dachte ich so, jetzt ist die Zeit gekommen. Jetzt merke ich gerade, okay, das passt. Und ich sage dir, ich habe das Buch in einem Rutsch durchgelesen. Dieses Buch enthält einige, oder wie soll man sagen, es besteht aus verschiedenen Aufsätzen von verschiedenen Personen. Dadurch ist es mega cool zu lesen, weil du sozusagen einen Sprachstil oder so in Anführungszeichen immer nur ein paar Seiten hast, dann wechselst du wieder eine andere Person, mega, mega cool. Und ja, ich habe auch den ein oder anderen Aufsatz oder Beitrag, den habe ich nur mehr überflogen, aber ich würde mal sagen, 80% davon habe ich komplett gelesen. Und das hat dann in mir nochmal einiges so losgetreten, wo ich dachte, stopp mal, ich glaube, wir haben wirklich manche Dinge mehr unter den Teppich gekehrt, als dass wir sie wirklich angehen. Muss mal kurz einen Cappuccino-Schluck nehmen. Weil kennst du das? Du machst den Cappuccino und ich bin echt so ein Cappuccino-Nerd. Mein Schaum mache ich mit einem extra Milchaufschäumer, weil ich brauche eine gewisse Konsistenz vom Schaum. Und der hält sich dann auch eine Weile, aber wird dann nicht mehr so fluffig. Gut, lassen wir das jetzt. Also, am 8. September wurde eine Enquete-Kommission eingesetzt. 14 Abgeordnete des Bundestages und 14 Sachverständige werden jetzt aufarbeiten, was in der Corona-Pandemie-Zeit schiefgelaufen ist und was gut war. Diese Enquete-Kommission bekommt dafür ungefähr, also glaube ich, 2 Jahre lang Zeit. Das zeigte mir, okay, dieses Thema ist nicht erledigt. Wenn so eine Kommission eingesetzt wird, naja, also ich meine, was sagt man denn anderes damit, als dass man sagt, okay, wir müssen nochmal ganz genau hinschauen. Und deswegen will ich in dieser Podcast-Folge 3 Dinge tun. Ich will zurückschauen in die Situation rein, um sie uns einfach nochmal so ein bisschen zu vergegenwärtigen. Ich will schauen, welche Rolle hat eigentlich Kirche in dieser Situation gespielt? Und zum Dritten, was lernen wir dafür, für die Zukunft, aber auch jetzt? Also damit meine ich nicht, was lernen wir für die Zukunft, wenn mal wieder so eine Pandemie kommt, sondern ich meine, was lernen wir für unser Leben davon? Also, erstens so der Blick zurück in die Situation der Pandemie. Die hat ja nach und nach unser Leben immer mehr beeinflusst. Also denk nur, je nachdem, in welchem Bundesland du auch gelebt hast, war das natürlich unterschiedlich. Aber ich erinnere mich zum Beispiel an Maskenpflicht bei verschiedenen Veranstaltungen oder beim Einkaufen in den Gottesdiensten. Ich erinnere mich an Homeschooling. Meine Kinder hatten Homeschooling. Schulen wurden geschlossen, teilweise geöffnet. Wenn sie geöffnet waren, hatte man teilweise andere Klassen. Ich unterrichte ja auch Rallye und hatte dann teilweise andere Klassen, dass quasi nur im Klassenverband unterrichtet werden durfte und nicht mehr in den zusammengewürfelten Klassen, dass man eben alle Evangelischen zusammen hat und so weiter. Es gab Lockdowns, also dass man zu einer bestimmten Uhrzeit nicht mehr aus dem Haus durfte. Es gab bestimmte Beschränkungen und die haben sich auch immer wieder geändert, wie man sich treffen darf, wer darf sich treffen, wie viele Haushalte dürfen sich treffen, wie viele Personen gehören zu einem Haushalt. Es gab diese Schlagwörter 2G, 3G, also geimpft, genesen, getestet. Täglich hörte man in den Nachrichten die sogenannten Inzidenzen, also die Zahl der Corona-Erkrankten und an Corona-Verstorbenen. Mit der Zeit hieß es dann immer in, mit und an Corona-Verstorbene. Also nur als Beispiel, jemand, der sich was soll ich jetzt sagen, keine Ahnung, den Herzstillstand hatte zum Beispiel und daran gestorben ist, aber auch Corona hatte, wie galt er jetzt, wie wurde er jetzt gezählt? Oder es ging auch um die im Krankenhaus sich befindenden Patienten, die Corona hatten, da gab es ja dann auch immer Zahlen, aber was ist jetzt, wenn einer wegen einem Beinbruch, keine Ahnung, und der war halt kompliziert, muss operiert werden oder so, ja, und zwei, drei, vier Tage im Krankenhaus sein und hatte Corona, als was galt er jetzt? Also das war ja alles auch nicht so ganz klar, es war in vielen Fällen auch eine unklare Situation, wir hatten so viele gegensätzliche Meinungen, wie gefährlich das Virus nun wirklich ist oder nicht ist, ganz verschiedene Umgangsweisen damit auch in den unterschiedlichen Bundesländern. Ich erinnere mich zum Beispiel, ich habe zusammen mit meiner Frau, hatten wir mal einfach so ein Zoom gemacht mit meinem Schwager und seiner Frau in Berlin und einfach so ein bisschen gequatscht und die hatten keine Ausgangssperre. Wir hatten eine und nun lebe ich mehr oder weniger auf dem Land und er mitten in Berlin. Und ich dachte schon, hä? Macht irgendwie jetzt auch keinen Sinn. Ich lebe an der Schweizer Grenze. Und die Schweiz ist in vielen Dingen komplett anders umgegangen. Wenn ich es richtig weiß, gab es zum Beispiel in der Schweiz nie Schulschließungen. Müsstest du aber nochmal googeln. Ich will jetzt auch nichts Unwahres erzählen, aber ich meine, es gab nie Schulschließungen. Und dann dachte ich auch, also wirklich Luftlinie 100, naja gut, vielleicht 200 Meter, keine Ahnung, hinter meinem Haus ist die Schweiz. Und ich dachte ja, was, warum soll es da jetzt anders sein? Ich erinnere mich noch, als ich, weil wir einen direkten Grenzübergang bei uns im Ort haben, wie dort Panzersperren aufgebaut wurden, dass man da nicht durch kann. Ich erinnere mich noch, wie ich an einem Morgen joggen war und mich ein Zollbeamter fragte, weil meine Joggingstrecke dann immer in die Schweiz ging, an der Wutach, an dem Fluss entlang und dann hinten wieder zurück nach Deutschland. Ja, und das halt einfach, das war Alltag, ja, und der mich fragte, was ich mache. Und ich habe nur gesagt, ich gehe joggen und wohne hier und so. Und dann war auch okay, dann durfte ich so. Aber das war echt skurril. Und ich finde, auch aus den Krankenhäusern hat man dann unterschiedliche Umgangsweisen gehört, wie intubiert wird und wie nicht. Triage war dann immer wieder so ein Thema. Die Medien haben ihren Teil dazu beigetragen, dass die Berichterstattung in meinen Augen nicht ausgewogen war. Und wenn du dich nicht durch die öffentlich-rechtlichen Medien informiert hast, galtest du, oder nicht nur informiert hast, galtest du sofort als Schwurbler und Verschwörungstheoretiker und Querdenker. Ich habe zum Beispiel in meinen Selbstbeschreibungen auf meinem Blog oder bei dem einen oder anderen Social-Media-Account hatte ich schon jahrelang, wirklich jahrelang vor Corona, stand so drin, Visionär, Blogger, Whisky-Liebhaber, KSC-Fan, Querdenker. Weil ich jemand bin, der gerne out of the box denkt, der nicht nach Schema F denkt. Ich habe diesen Begriff rausgenommen. Weil ich meine, Querdenker, weißt du ja auch noch, also Querdenker war jetzt wirklich kein Adelstitel, ja, verrückt. Ich will dir noch ein Zitat vorlesen aus dem schon erwähnten Buch. Dort steht, in der Corona-Politik verstärkte sich der bereits vorher deutlich wahrnehmbare Trend, wonach sich Medien nicht mehr in der Rolle sahen, die Regierenden, sondern die Regierten zu kontrollieren. Ein Verhalten, das seitdem bei vielen anderen Themen Anwendung findet. Das ist starker Tobak, ne? Nochmal, in der Corona-Politik verstärkte sich der bereits vorher deutlich wahrnehmbare Trend, wonach sich Medien nicht mehr in der Rolle sahen, die Regierenden, sondern die Regierten zu kontrollieren. Ein Verhalten, das seitdem bei vielen anderen Themen Anwendung findet. Und das meine ich genau damit. Wir haben, also mit dem, was ich gerade sagte, mit öffentlich-rechtlichen Medien, also wenn du dich woanders informiert hast, als jetzt zum Beispiel auf Tagesschau.de oder Deutschlandfunk oder keine Ahnung was, oder eben den öffentlich-rechtlichen, dann wurde es so ein bisschen kritisch angeschaut. Aber warum? Weil diese öffentlich-rechtlichen Medien, die Regierung, die Regierenden, wie es in dem Zitat heißt, gar nicht mehr kontrolliert haben oder kritisch dazu standen. Da wurde einfach nur 1:1 wiedergegeben. Und das haben wir jetzt auch im Rückblick manche Dokumente, die gefunden wurden, das klingt schon so archäologisch, aber die jetzt ans Tageslicht kamen, auch gezeigt. Die Gesellschaft war gespalten. Immer wieder war die Rede von Impfgegnern, von Schwurblern, Verschwörungstheoretikern, aber auch von einer Pandemie der Ungeimpften war immer wieder die Rede. Also wenn du nicht geimpft warst, dann galtest du als, wie soll man sagen, als jemand, der die Gesellschaft, der Gesellschaft schadet. Andererseits muss man aber der Fairness halber auch sagen, was über den Impfstoff und so weiter alles so durchs Internet geisterte, war jetzt auch nicht nur wirklich gut. Ja? Also so von wegen hier, die wollen uns Chips implantieren oder in christlichen Kreisen war das dann sogar noch das Zeichen des Tieres aus der Offenbarung und so. Ja? Also wo ich denke so, Leute, ey, macht doch mal irgendwie so einen Gang zurück, ey, oder geht mal in Automatikmodus, so, keine Ahnung. Kurzum, ich würde es mal so sagen, es herrschte Chaos auf allen Ebenen. Und die Frage ist, und damit komme ich zum zweiten Teil, welche Rolle hat bei all dem eigentlich die Kirche gespielt? Und wenn ich jetzt von der Kirche rede, dann will ich dir nochmal vor Augen halten, falls es die erste Folge ist, die du von meinem Podcast hörst, dann herzlich willkommen, freue ich mich besonders, ich hoffe, es ist nicht die letzte. Oder wenn du mich noch nicht so gut kennst, ich bin Pfarrer der evangelischen Kirche, genauer gesagt der evangelischen Landeskirche in Baden. Das ist meine Kirche. Und wenn ich von Kirche rede, also wenn ich jetzt diesen Begriff die Kirche verwende, dann meine ich damit vor allem die Landeskirche, ja, die evangelische Landeskirche. Und wenn es jetzt konkreter geht um meine badische Landeskirche, dann werde ich das schon sagen. Also nur, damit klar ist, wovon spreche ich, wenn ich die Kirche meine. Ja? Damit meine ich die evangelische Kirche. Ich kann und will über andere Gemeinden oder Kirchen gar nicht viel sagen, weil da bin ich ja nicht drin und das ist auch nicht meine Verantwortung. Meine Wahrnehmung ist eben vor allem die. Und mir ist ganz wichtig vorwegzuschieben, die Vorgaben, die von der Kirchenleitung kamen, also auch von meiner badischen Kirchenleitung, die sind das eine. Das andere sind ja auch die Gemeinden und Verantwortlichen vor Ort. Und ich betone das deswegen, nämlich weil meine Kirchenleitung in Baden hat die staatlichen Vorgaben, die es dann gab, also zum Beispiel dass dieser 1,5 Meter Abstand, den wir dann aus dem Alltag in allen möglichen Bereichen kannten, nicht nur 1:1 umgesetzt, sondern noch verschärft. Also zum Beispiel, dieser Abstand von 1,5 Metern, den es ja dann oft gab, ne, wenn du irgendwo gewartet hast oder bei Stühlen in irgendwelchen Veranstaltungen oder so, ja, gab es den Abstand 1,5 Meter. Meine Kirche hat 2 Meter vorgegeben. Wenn du in gewissen Zusammenhängen einfach deine Hände brauchtest, dann musstest du sie vorher desinfizieren. Ist ja auch okay, macht ja auch Sinn. Aber beim Abendmahl hat es dann zum Beispiel meiner Kirchenleitung nicht gereicht, das zu sagen, sondern sie empfahl, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es vorgeschrieben haben oder empfohlen, ich glaube, es war nur empfohlen, eine Art liturgische Zange für das Abendmahl zu verwenden. Also das Brot nicht nur mit desinfizierten Händen auszuteilen, sondern mit einer Zange. Also jetzt keine Rohrzange, sondern so, oder wie sagt man, Lebensmittelzange oder irgendwie sowas. Oder Kleingruppen. Ja, wir haben ja in unserer Gemeinde haben wir sehr viele Kleingruppen, die sich auch zu Hause treffen bei den Leuten im Wohnzimmer. Dort galt 1,5 Meter Abstand, weil es eine kirchliche Veranstaltung ist. Und das wollte meine Kirchenleitung auch dann, als das von privater Seite gar nicht mehr gefordert wurde, weil es halt eine kirchliche Veranstaltung ist. Das kann ich in einer gewissen Weise nachvollziehen. Nur wer hat so ein großes Wohnzimmer, ja, dass da 8, 9 Leute mit 1,5 Meter reinpassen? Dann habe ich mich bei der Kirchenleitung gemeldet, angerufen und habe das so geschildert und dann hieß es, ja, dann machen sie es halt im Gemeindehaus. Das Problem ist, wir haben ungefähr 20 Kleingruppen. Das geht ja rein zeitlich schon gar nicht, weil viele ja berufstätig sind und die sich abends treffen, das kriegen wir gar nicht hin. Und so wollte die Kirche das Ganze eben nochmal verstärken. So. Oder dass man eine Maske tragen muss bei der Taufe im Fluss, im Freien. Wir feiern bei uns in der Gemeinde im Sommer die sogenannte Wutach-Taufe. Wutach ist der Fluss, der bei uns in der Nähe der Kirche entlangläuft und fließt. Und dann taufen wir im Sommer an einem Sonntag immer Menschen, die bewusst entscheiden, ja, ich möchte mich taufen lassen und taufen in diesem Fluss. So. Und da sollte ich eine Maske tragen. Und ich bin ehrlich gesagt froh, dass ich es einmal vergessen habe, weil es auf den Fotos echt schlimm ausgesehen hätte. Also, ja. Und ja, auch ziemlich Quatsch gewesen wäre. Und so hat finde ich, haben Vorgaben der Kirche bei aller Vorsicht und auch die E-Mails, die regelmäßig kamen, also wie soll ich sagen, ich habe das durchaus rausgelesen, dass eine große Sorge da war und eine große Sorgfalt herrschen sollte. Und ich unterstelle allerbeste Absichten, ja, meiner Kirchenleitung, aber manche Dinge waren halt einfach schräg und falsch. Und wenn wir jetzt nochmal genauer hinschauen, welche Rolle hat bei all dem die Kirche gespielt im Blick auf Tod und Sterben? Also wie geht eine Gesellschaft, genauer gesagt, wie geht eine Kirche mit Menschen um, deren Lebensweg zu Ende geht? Wie werden Menschen begleitet? Wie ernst nimmt Kirche den Auftrag der Seelsorge und Begleitung von Menschen, besonders dann, wenn sie im Sterben liegen? Und du ahnst es schon, spätestens hier hat Kirche, finde ich, versagt. Aus zwei Gründen. Zum einen, finde ich, hat sie ihr Mandat nicht ausreichend wahrgenommen, sich um die zu kümmern, also die aufgrund einer absoluten Ausnahmesituation, die eine solche Pandemie darstellt, das bestreite ich überhaupt nicht, am hilflosesten sind. Ich habe Beerdigungen gehabt in all diesen verschiedenen Phasen der Corona-Pandemie und ich könnte euch echt einige leidvolle Geschichten erzählen, wie Menschen einsam sterben mussten, wie auch bei Beerdigungen Beschränkungen galten, wo ich einfach sage, das ist, also anders gesagt, du musst dir doch überlegen, also nicht bei jeder Beerdigung ist es so krass, aber eine Beerdigung ist eine Ausnahmesituation. Deine Seele, deine Psyche, deine Emotionen, die spielen schon ein bisschen verrückt. Und mir sagen das immer wieder Angehörige, nach der Beerdigung, also Tage oder auch Wochen später, so sinngemäß, dass sie sagen, oh, ich hätte nicht gedacht, dass die Beerdigung mich nochmal so umhaut. Das ist doch vollkommen klar, du magst davor vielleicht noch relativ abgeklärt sein, vor allem wenn es auch eine Urnenbestattung ist und der Zeitpunkt von, also Todeszeitpunkt und Bestattungszeitpunkt vielleicht sogar 2 Wochen, 3 Wochen sogar auseinander liegt. Und trotzdem wird es dann nochmal ganz, ganz schwierig, weil es so final ist, spätestens wenn die Urne oder in kürzeren Abständen, wenn es der Sarg ist, in die Erde gelassen wird. Und ich finde, durch die Vorgaben, die Kirche gemacht hat, hat man hier Menschen in ihrer Trauer nicht ernst genommen. Und man hat Angst über Trauer gestellt. Angst, ja, wovor? Darauf komme ich gleich noch im dritten Punkt. Aber vielleicht auch Angst davor, was falsch zu machen. Wurden Menschen, die trauern oder im Sterben liegen, nicht ausreichend ernst genommen? Oder denk an Pflegeheime, wo Menschen im Sterben lagen oder vielleicht schon lange einfach auch so vor sich hin vegetierten oder egal, ob Pflegeheim oder Krankenhaus, künstlich ernährt, Intensivstation, Palliativ. Es gab einfach so viele Fälle, wo gerade im Angesicht des Todes doch Kirche, finde ich, wesentlich besser hätte agieren sollen. Und zum Zweiten hat Kirche, finde ich, auch nicht ausreichend dafür gekämpft, präsenter sein zu können. Warum nicht? Und für mich ist das schon eine Frage, die meine ich nicht anklagend, aber ich möchte sie gleichzeitig auch nicht unter den Teppich kehren und fragen, wie geht Kirche und Kirchenleitung jetzt mit dieser Schuld um? Dass sie ihre eigenen Mitglieder, sei es Sterbende oder Angehörige, im Angesicht des Todes alleine gelassen hat. Hat sich irgendjemand meiner Kirchenleitung dafür entschuldigt? Ich habe es nicht vernommen. Ich sag mal so, nicht alles, was ich dann gemacht habe, war so 100% konform mit dem, was mir vorgegeben wurde. Weil mir es wichtiger war, die Menschen seelsorgerlich zu begleiten. Ich erinnere mich noch an ein Trauergespräch, da saßen wir im Wohnzimmer bei den Angehörigen und saßen da nicht mit vielen Personen, also es waren keine 10 Leute, aber es waren, ich weiß es nicht mehr, ein paar Leute. Und während des Gesprächs, weil ich habe halt, wie sonst auch, habe ich gesagt, ja, ich komme zum Beerdigungsgespräch, um die Trauerfeier vorzubereiten und dann besprechen wir alles und so weiter und so fort. Okay. Und dann saßen wir da mit ein paar Leuten und ich dachte, mitten im Gespräch kam mir das dann so, dachte ich, hey, Moment mal, wir dürften gar nicht mit so vielen Leuten hier sitzen. Hier sind Angehörige aus mehreren Haushalten und so weiter. Erlaubt sind eigentlich nur zwei und so weiter und 1,5 Meter Abstand und so weiter kriegen wir gerade auch nicht hin. Und ich dachte, also in dem Moment, aber das war ja mitten im Gespräch, wo ich dann das einfach auch wieder zur Seite geschoben habe und gedacht habe, ja und so what, ey, was soll das jetzt? Aber verstehst du? Was hätte ich denn sagen sollen im Vorfeld? Hätte ich gesagt, aber es dürfen nur zwei Leute kommen zum Gespräch. Ja? Und ich weiß, wie wichtig, ich hatte jetzt erst, war das vor 3 Tagen, hatte ich erst wieder ein Beerdigungs- oder Trauergespräch. Und ich weiß einfach, wie wichtig das für Angehörige ist, nochmal in so einem Moment viele Dinge zu erzählen, zu verarbeiten, zu lachen, zu weinen. So, ne? Und das wurde genommen teilweise. Ich will nochmal ein Zitat aus dem oben schon erwähnten oder anfangs erwähnten Buch lesen. Die Spaltung der Gesellschaft in Freund und Feind hätte die Kirche nie hinnehmen dürfen. Nie hätte sie Angst und Panik als Mobens der öffentlichen Kommunikation dulden dürfen. Nie hätte die Kirche den autoritären Anspruch von Politikern und vorgeschickten Wissenschaftlern akzeptieren dürfen. Alle Regeln und alles normal, in Anführungszeichen, neu zu definieren und dabei Menschen, in Anführungszeichen, mit und ohne Corona im Stich zu lassen. Und als ich dieses Zitat gelesen habe, habe ich gedacht, oh ja, ich finde, die Kirche, auch meine Kirche, Kirchenleitung, hat dazu beigetragen, dass diese Spaltung in Freund und Feind immer stärker wurde. Sie hat nicht dazu beigetragen, dass eine Verständigung geschieht. Nun muss man aber auch dazu sagen, also sorry, wenn es jetzt zu pauschal ist, aber die verschiedenen Lager oder zwei Lager vor allem so, die haben oft auch nicht wirklich den von sich aus den Impetus gezeigt, zu sagen, so jetzt wollen wir mal miteinander reden. Also es lag jetzt beim besten Willen nicht nur an der Kirche, ja. Aber ich habe da nichts vernommen, dass man sagt, Mensch, komm, wir machen mal eine Online-Podiumsdiskussion oder Online-Zoom-Mini, whatever, ist ja egal, um die Position miteinander ins Gespräch zu bringen. Und im Gegenteil, durch die Verschärfung der Regeln, das ist für mich halt der Punkt, durch die Verschärfung der Regeln hat sich Kirche, Kirchenleitung, meine Kirche positioniert. Und ich erzähle dir hier nichts Theoretisches. Ich habe doch in meiner Gemeinde alle Menschen, also wie sonst auch bei gesellschaftlichen Themen, wie jeder andere Pastor auch, außer du bist in so einer Gemeinde, wo eh nur eine Meinung gilt und so, ja, dann ist es eh anders, aber dann hast du ganz andere Probleme. Aber es ist doch logisch, dass ich in meiner Gemeinde Menschen habe, weißt du, den einen war ich zu liberal, also was die, nicht theologisch, sondern was die Corona-Vorschriften betrifft, und den anderen war ich noch zu gesetzlich. Den einen habe ich zu viel zugelassen und den anderen, und die anderen haben gedacht, meine Güte, wieso macht er das alles mit? Ich habe Gespräche gehabt, ich habe nicht nur angenehme Gespräche gehabt, ja, das gehörte einfach dazu. Nur, der Punkt ist halt, was hat die Kirche, jetzt meine ich nicht nur meine Kirche, sondern ich meine jetzt mal die evangelische Kirche. Was hat sie dazu beigetragen? Dieser Spaltung der Gesellschaft in Freund und Feind, wie es in dem Zitat heißt, entgegenzuwirken. Und da ist halt leider wenig passiert. Und ich frage mich schon, woran hat Kirche eigentlich geglaubt in dieser Zeit? Warum hat sie nicht mehr um Gottesdienste gekämpft? Also und zwar um normale Gottesdienste. Natürlich gab es die Phase, wo man Gottesdienste feiern durfte, wo man ansonsten nichts durfte in der Gesellschaft. Nur jetzt war das Denken von vielen so nach dem Motto, boah, seid doch froh, seid doch dankbar, dass ihr wenigstens Gottesdienste feiern dürft, wo andere sich nicht mehr treffen dürfen. Nur das ist doch ein falsches Denken. Wenn in meinen Augen es ohnehin falsch ist, dass man sonst nichts darf, also warum soll ich dann dankbar sein für etwas, was ganz normal ist, Gottesdienst zu feiern? Ich frage mich, hat Kirche dem eigenen Produkt nicht mehr geglaubt? Also hat man nicht mehr für den Gottesdienst sich eingesetzt, für einen normalen Gottesdienst mit Singen, ohne Maske, weil man dem nicht geglaubt hat? Also es gab in unserer Gesellschaft, nicht in unserer Gesellschaft, auf unserer Welt, in Europa, die Pest im 16. Jahrhundert. Das kommt auch in dem Buch vor als Beispiel. Und das fand ich sehr einleuchtend. In der Pest haben Geistliche keine Gottesdienste oder Seelsorge aufgegeben. Bei gleichzeitiger Einhaltung der nötigsten Regelungen. Und ich finde, da hätte Kirche durchaus mehr kämpfen können. Definitiv. Also spätestens als die Regelungen für Gottesdienste immer stärker verschärft werden sollten, hätte Kirche viel mehr dafür kämpfen müssen. Nochmal, jetzt kannst du vielleicht sagen, ja gut, aber man durfte auch nicht in die Schule oder man durfte auch nicht ins Fußballtraining oder man durfte dieses und jenes nicht. Ja, das stimmt, aber das ist dann Aufgabe der Schule, Aufgabe der Vereine oder Fußballverband oder whatever, dafür zu kämpfen. Kirche muss für sich kämpfen, sozusagen. Also jetzt nicht rücksichtslos für sich kämpfen, natürlich im Blick auf die Gesellschaft, aber ich finde, da ist nicht alles durchaus gut gelaufen. Und deswegen will ich jetzt in dem letzten Teil darauf gucken, Mensch, was lernen wir denn da draus? Und zwar nicht nur jetzt im Blick auf eine Pandemie, sondern auch viel weiter. Denk an das Zitat am Anfang, dass wir in den Gräben der Pandemie leben und dass eine wirkliche Auseinandersetzung und Gespräch kaum mehr stattfindet. Ich will diesen letzten Teil auch einleiten mit einem Zitat aus dem Buch. Wenn wir als Kirche wieder Vertrauensanker werden möchten, müssen wir unser eigenes Versagen aufklären. Es geht dabei auch um Umkehr und die Bitte um Entschuldigung. Wir müssen offen miteinander reden, wieder auf diejenigen zugehen, die wir beispielsweise mit 2G aus der Gemeinschaft von Wort und Sakrament hinausgetrieben haben. Ja, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen krass, hinausgetrieben und so, aber es ist so. Kirche hat nicht immer alle willkommen geheißen. Und ich finde, dass es nötig ist, sich zu entschuldigen. Ich habe auch nicht alles richtig gemacht. Ich habe mich entschuldigt. Ich würde heute manches anders machen, ganz sicher. Auch ich war oft, das gebe ich offen und ehrlich zu, manchmal zu sehr von Angst gesteuert oder von Vorgaben, als dass ich mich einfach mal hinsetze oder auch mit anderen zusammen und sage, sag mal, macht das eigentlich alles Sinn? Und mir tut es leid. Und ich habe das auch manchen Personen gesagt, also die auch ganz andere Meinung war, oder was heißt ganz andere Meinung, die schon eine andere Meinung waren als ich. Aber ich habe es nicht vernommen, dass meine Kirchenleitung das getan hat. Dass meine Kirchenleitung, also ich kann es auch echt verpasst haben, ja. Aber das wirklich in dem Stil gemacht hat, dass sie sich entschuldigt, dass sie Menschen ausgegrenzt hat. Eine Kirche, die sonst immer alle willkommen heißt, vollkommen zu Recht, hat in der Pandemie Menschen ausgegrenzt. Und das kann man doch nicht einfach so stehen lassen. Ich finde, das stärkt Vertrauen nicht nur nicht, sondern das macht Vertrauen richtig kaputt. Wie sollen, jetzt mal ganz konkret gesprochen, weißt du, wie sollen Menschen, die durch Kirche, also durch Vorgaben der Kirche ausgegrenzt wurden in der Pandemie und nie gehört haben, dass das vielleicht auch ein Fehler gewesen sein könnte, wie sollen diese Menschen wieder Vertrauen fassen? Und ganz ehrlich, der Kirche geht es nicht so gut, dass sie sagen könnte, ach, auf die können wir auch verzichten. Abgesehen davon, dass es geistlich Quatsch wäre. Die machen doch eh, was sie wollen. Das ist so ein Satz, den man ja immer wieder hört und da ist halt leider was dran. Ich erinnere mich an diverse Mails und Anrufe, die ich im Oberkirchenrat, also in der Kirchenleitung getätigt habe oder geschickt habe, die Mails und bei entsprechenden Stellen im Blick auf Corona. Mir wurden immer wieder Zusagen gemacht, man würde sich um ein Anliegen kümmern und so weiter und dass sich die zuständigen Personen bei mir melden würden und es geschah nichts, gar nichts, gar nichts. Und so trafen sich unsere Kleingruppen halt zu Hause bei den Leuten, ohne 1,5 Meter Abstand. Und was war? Kein Hotspot, keine Ansteckung, kein Corona-Ausbruch, aber auch keine Entschuldigung seitens der Kirchenleitung. Nochmal, mir geht's gar nicht um mich. Weißt du, der damalige Gesundheitsminister Jens Spahn, der hat ja mal gesagt, wir werden uns viel verzeihen müssen. Ist das nicht, glaube ich, sogar ein Buch, der Titel von seinem Buch? Ich weiß es gar nicht. Aber es war ja ein Wort, das war dann so geflügelt, das wurde immer wieder zitiert. wir werden uns viel verzeihen müssen. Und weißt du, ich verzeihe meiner Kirche, das ist überhaupt nicht das Thema. Jeder macht Fehler, ich mache Fehler. Ich habe überhaupt, also mir geht es überhaupt nicht darum, irgendwas nachzutragen, ja? Gar nicht. Mir geht es nur darum, dass Kirche Vertrauensanker wird, wie es in dem Zitat aus dem Buch heißt, und zwar bei denen, die sie in dieser Zeit der Corona-Pandemie verletzt hat. Und ich glaube, dass eben die Kirche gar nicht erkennt, Kirchenleitung, und jetzt meine ich nicht nur meine Kirche, sondern vielleicht auch andere Kirchenleitung, gar nicht erkennt, welche Fehler sie gemacht hat. Aber Organisationen, große Organisationen, können ihre Glaubwürdigkeit nur behalten und Vertrauen stärken, wenn sie zu ihren Fehlern stehen und wenn sie Konsequenzen daraus ziehen und sich entschuldigen oder sagen, ey, keine Ahnung, wir machen es das nächste Mal besser oder wir hätten dieses und die. Ich meine keine personellen Konsequenzen, ja, so ein Quatsch, sondern einfach, dass Menschen erkennen, okay, da ist jemand, der lernt aus Fehlern, wie man so schön sagt. Das ist doch, Alter, wo ist denn das Problem? Aber ich will das Hauptaugenmerk auf den geistlichen Aspekt legen, denn mein Podcast heißt ja auch einfach Glauben und ich bin überzeugt, dass wir auch geistlich aus all dem einiges lernen können für unseren Glauben an Jesus im Alltag. Worauf setzen wir unser Vertrauen? Auf Jesus. Ja, schon klar, das ist jetzt die richtige Antwort. Aber ich habe erlebt, dass das nicht gelebt wird, sondern dass viele von Angst getrieben waren. Und ich schließe mich nicht aus. Wirklich nicht. Ich habe in dieser Zeit auch diverse Blogartikel geschrieben und also ich müsste die jetzt alle nochmal durchlesen. Ich habe sie jetzt erstmal bewusst online gelassen auf meinem Blog, wo ich zumindest bei manchen denke, dass ich sie heute anders schreiben würde. Aber wir sollten uns klar darüber sein, dass Christsein kein Selbstläufer mehr ist. Wir werden immer wieder in ein Dilemma kommen und Glaube wird geprüft werden. Wie reagieren wir dann? Der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort aus dem Mund Gottes, sagt Jesus zum Teufel bei seiner Versuchung. Und ich würde jetzt einfach mal die Pandemie und die Umstände als Versuchung nehmen, nämlich die Versuchung, weltlichen Maßstäben und irdischem Denken mehr zu gehorchen als im Wort Gottes. Damit meine ich nicht, dass wir rebellieren sollen und Gesetze übertreten sollen, ja, überhaupt nicht. Was ich meine, steht in Römer 12, Vers 2. Dort schreibt Paulus an die Gemeinde in Rom, damit sagt aber auch Gott zu uns heute noch, orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Verhalten und Gewohnheiten dieser Welt während der Corona-Pandemie waren Angst, Denken ausschalten, nicht auf den gesunden Menschenverstand vertrauen, sondern stumpf Regeln befolgen, andere Menschen niedermachen, egal von welcher Seite, und spalten statt versöhnen. Wir sollen nicht irdischen Machthabern vertrauen und unsere Hoffnung in sie setzen, sondern in Gott allein. Was war in der Corona-Pandemie-Zeit? Inzidenz, Robert-Koch-Institut, Corona-Verordnungen. Also das hat manchmal fast schon heilsähnliche Züge angenommen. Und Paulus sagt, wir sollen uns nicht an dem Verhalten dieser Welt orientieren. Das sollen wir nicht tun. Nochmal, damit meine ich nicht Gesetze übertreten, sondern dieses manchmal ja schon fatalistische, ich lasse über mich alles ergehen, oder auch dieses mit vorauseilendem Gehorsam einfach alles umzusetzen, was da steht. In irgendwelchen Verordnungen oder was XY jetzt schon wieder sagt. Aber im Wort Gottes lesen wir, orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt. Und Verhalten und Gewohnheiten dieser Welt war eben einfach Augen zu, Menschenverstand ausschalten, den anderen runtermachen, wenn er nicht die eigene Meinung hat, den anderen nicht, also dem anderen nicht zuzugestehen, auch Recht zu haben, Spaltung und all das. Das war Standard, mutlos zu werden. Das war der Standard der Welt und wir sollen es als Christen nicht tun. Aber auch die Frage, welche Rolle spielt Gottesdienst und Seelsorge in deinem Leben? Wieso wurde das so leicht aufgegeben? Wieso? Wieso wurde der Gottesdienst so leicht aufgegeben? Ich habe gerade schon meinen Blog angesprochen. Ich habe auch einen Artikel geschrieben, in dem ich das damals ein bisschen anders sah. Und ja, da lag ich falsch. Wir dürfen Gottesdienste und Seelsorge nicht einfach so hergeben. Nicht? Und darauf hatte ich damals zu sehr meine Sicht gelegt, weil es um ein Format geht. Ja, also ich habe halt kritisiert, dass es vielen um eine Veranstaltung ginge und das würde ich heute immer noch sehen. Also dass, wie soll ich sagen, dass Christen so sehr an einem Gottesdienst festhalten, weil sie halt denken, das ist das Nonplusultra des christlichen Glaubens und ohne Gottesdienst bin ich kein Christ. Und ich habe halt durch den Artikel auch kritisiert sozusagen und gesagt, Christsein ist doch so viel mehr als der Gottesdienst. Das ist tägliche Nachfolge und das sehe ich heute immer noch so. Und es ist nicht die Veranstaltung am Sonntagmorgen, die das Zentrum unseres christlichen Glaubens ausmacht. Und das sehe ich heute immer noch so. Aber, und das habe ich damals verkannt, würde ich sagen, die Verheißungen, die geistliche Kraft, das Potenzial der Lebensveränderung in der Gemeinschaft der Gläubigen, was all das in einem Gottesdienst liegt, das ist eine Dimension, die wir nicht so einfach fahrlässig dahergeben dürfen. Genauso wenig wie die Seelsorge. Und es beinhaltet eben nicht nur Treffen und Sprechen, sondern eben auch der Umgang mit Menschen in seelsorgerlich herausfordernden Situationen. Und dazu gehört nun mal eben Tod, Sterben, Abschied nehmen, Beerdigung und so weiter. Ja, ich glaube, ich wäre heute kämpferischer, was diese Dinge betrifft. Und es tut mir leid, dass ich es in dieser Pandemie nicht war. Wer weiß, vielleicht war es richtig, keine Ahnung. Aber ich sage mal so, der heutige David würde dem ein paar Jahre jüngeren David sagen, gib den Gottesdienst und die Seelsorge nicht so kampflos auf. Wobei kampflos ja auch nicht ganz stimmt, denn als die Landesregierung von Baden-Württemberg im Frühjahr 2022 erwog, für die Gottesdienste die 3G-Regel einzuführen, also teilnehmen darf nur, wer geimpft, genesen oder getestet war, habe ich eine Petition gestartet, die über 8000 Unterzeichner hatte. Und ich habe das nur über die Homepage gemacht, also ich gar nicht mal online bei irgendeiner Petitionsportal oder so. Und die Regel kam dann auch nicht. Ich glaube jetzt aber weniger, dass es an meinen Unterschriften lag, die ich gesammelt habe. Aber ja, ich würde meinem jüngeren David sagen, sei da mal ein bisschen kämpferischer und gib es nicht vielleicht auf. Eben nicht, weil es mir um eine Veranstaltung geht, sondern um eine geistliche Dimension und geistliche Auswirkungen. Und noch so ein Gedanke zum Thema, also was lernen wir daraus und was können wir für unseren Glauben, nicht nur im Blick jetzt auf Corona-Pandemie, sondern ganz allgemein mitnehmen, so die Frage, leben wir, was wir glauben? Leben wir, was wir glauben? Versöhnung, Vergebung, Gnade, Barmherzigkeit, Liebe. Alles ganz große Worte. Große Worte. Aber ich habe so viel Verletzung erlebt und erfahren in dieser Zeit. So viel, wie Christen übereinander hergezogen sind, sich ausgeschlossen haben, weil man eine andere Meinung zu einem Virus hatte. Nicht zu einer biblischen Überzeugung, nicht zu der Frage nach der Auferstehung, nicht zu der Frage nach dem Kreuztod von Jesus, nicht zu der Frage, wie diese Welt erschaffen wurde, nicht zu der Frage, ob Gott den Menschen als Mann und Frau erschaffen hat oder ob es mehrere Geschlechter gibt. Egal, welches Reizthema du nehmen willst, zu keiner. Also es ging um was anderes, es ging um ein Virus, es ging nicht einmal um eine biblische Sache. Und wo waren da Versöhnung, Vergebung, Gnade, Barmherzigkeit, Liebe? Wo war das? Und nochmal, ich will mich da überhaupt nicht ausnehmen. Wahrscheinlich habe ich durch meine Art, wie ich Dinge gesagt habe oder gepostet habe, auch nicht immer nur versöhnend, vergebend, gnädig, barmherzig und liebevoll gehandelt. Aber leben wir, was wir glauben, auch und gerade in so Drucksituationen? Also du siehst, und damit will ich so langsam zum Ende kommen, meiner Meinung nach gibt es noch viel aufzuarbeiten. Und ich wünschte mir, auch für mich persönlich, eine viel bessere Erstreaktion oder ein besseres Krisenmanagement. Und zwar auch mit langem Atem. Ich wünsche mir, dass ich in solchen Phasen noch entspannter auf Jesus vertraue. Ich wünsche mir, dass ich verbindend, versöhnend auftrete und dass ich einer etwaigen Spaltung und Aufteilung unserer Gesellschaft ihm gerade nicht auch noch das Wort rede. Und zwar das alles mit einem langen Atem. Ich weiß noch, wie ich, als diese erste Phase war mit Lockdowns und so weiter und wir ja mehr oder weniger von jetzt auf nachher unseren Alltag komplett umstrukturieren mussten, da hatte ich auf dem YouTube-Kanal, ich glaube es war von der Kirchengemeinde, gar nicht auf meinem, sondern auch von der Kirchengemeinde, habe ich so kurz das Video gemacht, was hilft dir jetzt, deinen Tag zu strukturieren? Und das also, finde ich heute nach wie vor cool, aber die Herausforderung ist ja, das dann über Wochen, Monate, ja sogar Jahre zu leben. Ich wollte auf dieses ganze Thema Corona nicht einfach so zurückblicken, sondern du weißt einfach glauben, heißt mein Podcast. Und ich finde, dass in diesem ganzen Themenbereich Corona und Umgang damit und auch der, wie ich finde, mangelnden Aufarbeitung ganz viel drinsteckt, was unseren persönlichen gelebten Glauben betrifft. Gerade der letzte Teil, was wir daraus lernen, das gilt doch für so viele Bereiche des Lebens. Vergebung, Versöhnung, Gnade, Barmherzigkeit, Liebe, um Entschuldigung bitten, Fehler eingestehen, Fokus auf Jesus, der Wert einer christlichen Gemeinschaft. Als ich mich entschieden habe, diese Folge aufzunehmen und mir so ein paar Notizen zu dieser Folge gemacht habe, da war das Attentat auf Charlie Kirk, was ja gerade auch ganz viele beschäftigt, also noch lange nicht geschehen. Aber ich empfinde es auch an der Stelle ziemlich krass, wie Christen miteinander umgehen. Und ich wünsche mir, dass wir viel entspannter werden, weil Gott sitzt im Regimente. Das heißt aber nicht, dass wir jetzt einfach alles über uns ergehen lassen, aber dass auch wenn wir bei einem was sehen oder lesen oder hören, wo wir sagen, alter Schwede, wie kann man nur, dass wir ihn nicht verurteilen, sondern lieben. Wie wäre es, wenn du das einfach mal mitnimmst, so am Ende dieses Podcastes, dieser Podcast-Folge, wo kannst du, wo musst du, wo solltest du jemanden einfach lieben, wo du eigentlich dagegen schießen würdest? Nein, liebe diese Person, bitte Gott darum, dass er dir dazu die Kraft gibt. Aber wie siehst du das Ganze mit Corona? Was gilt es aufzuarbeiten? Muss man überhaupt aufarbeiten? Sollte man die Sache ruhen lassen? Lass es mich gerne wissen, per Mail, auf Insta oder zumindest auf Spotify, über die Kommentarfunktion geht es ja auch zu den einzelnen Folgen. Ich kann mir vorstellen, dass dieses Thema einige Menschen interessiert und reizt zugleich. Aber leite den Podcast gerne weiter, teile ihn, stell den Link in deinen Status, abonniere den Podcast, das würde mich mega freuen. Genauso, wenn du auch das nächste Mal wieder mit dabei bist. Und bis dahin wünsche ich dir von Herzen Gottes Segen. Ciao. Ich hoffe, diese Folge hat dich ermutigt und inspiriert, einfach zu glauben. Schreib mir gerne dein Feedback und deine Fragen an info@david-brunner.de oder auf Instagram. Ich freue mich, von dir zu lesen.